Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Es ist eine Wahl der Superlative. Über mehrere Wochen hinweg stimmen die Inderinnen und Inder an 7 Wahltagen über ihr neues Parlament ab. 900 Millionen Wahlberechtigte, 930.000 Wahllokale, elektronische Wahlzettel. Der 21-jährige Manvendra Chohar aus dem Bundesstaat Bihar im Osten von Indien wählt zum ersten Mal und er weiß auch wen.
Die Regierungspartei BJP hat aus meiner Sicht vor allem einen Vorteil. Sie zeigt, dass Menschen nach oben kommen können, wenn sie hart arbeiten. Narendra Modi hat 20 Jahre für seine Partei gearbeitet, bis er zum ersten Mal für ein Amt kandidieren durfte. Nicht viele Menschen haben in Indien Privilegien, aber die Partei zeigt uns, jeder kann es schaffen.
Tatsächlich dürfte der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Abstimmung bei den jungen Wählern liegen. Wir haben Erstwähler befragt, dazu gleich mehr. Ministerpräsident Modi und seine hindu-nationalistische BJP kämpfen mit guten Chancen um eine zweite Amtszeit. Der 68-jährige Regierungschef hatte gerade erst Gelegenheit, seinen Ruf als starker Mann zu festigen, als er im März die indische Armee gegen den Erzfeind Pakistan einsetzte. Das kommt bei den Indern immer richtig gut an. Zankapfel war und ist mal wieder die unruhige Kaschmir-Region. Zur Ausgangslage dort zunächst ein Stichwort von unserem Korrespondenten Bernd Musch-Borowska.
In der Region Kaschmir im Norden Indiens leben mehrheitlich Muslime, die an Allah glauben. Die übrigen, mehr als 1,3 Milliarden Inder, sind mehrheitlich Hindus, die verschiedene Götter haben. Als Pakistan und Indien 1947, also vor über 70 Jahren, eigenständige Staaten wurden, kam Kaschmir zu Indien, obwohl die Muslime, die dort leben, lieber zu Pakistan gehören würden. Auch die Regierung von Pakistan will das. Deshalb wurden schon 2 Kriege um die Region geführt.
Und am 14. Februar kam es zu einem Terroranschlag in Kaschmir, bei dem 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden. Das war der schwerste Angriff dieser Art seit 30 Jahren. Er fand rund 30 Kilometer außerhalb von Srinagar statt, der Hauptstadt des indisch verwalteten Teils von Kaschmir. Silke Dietrich, Sie kommen gerade aus dem Hochland im Himalaya zurück, waren auch in Srinagar. Wie ist die Lage vor Ort im Moment?
Also aus indischer Sicht war das ein völlig ungewohntes Bild. Ich war ja da, als die gewählt haben, und an dem Wahltag waren die Straßen komplett leergefegt. Ich kam mir ein bisschen so vor, obwohl ich mitten in der Stadt stand, so wie bei Spiel mir das Lied vom Tod. Also auf den Kreuzungen lagen nur die Straßenhunde. Man hat nur im Schatten an den Häuserwänden entlang bewaffnete Sicherheitskräfte gesehen. Kaum einer ist zur Wahl gegangen. 13% der Menschen in Srinagar haben nur ihre Stimmen abgegeben. Hunderttausende Soldaten sind ja sowieso in der Region ohnehin schon immer stationiert. Und jetzt, während der wochenlangen Wahlphase, sind es einfach noch mal viel mehr. Da ist also eine recht angespannte Stimmung.
Sie sagten es, in Kaschmir wird auch gerade gewählt, wie im übrigen Indien. Und es sind auch da mehrere Phasen.
Genau, also in Indien sind es insgesamt 7 Phasen, in Kaschmir sind es 5. Und dann werden immer die ganzen Sicherheitskräfte innerhalb der Region Kaschmir sozusagen verlagert. Und nicht nur da, sondern auch an den anderen Wahlstationen im ganzen Land. Man muss sich das nochmal so vergegenwärtigen. Es sind 900 Millionen Menschen hier in Indien aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Das ist ehrlich gesagt ein absolutes Mammutprojekt, weil die elektronischen Wahlmaschinen müssen auch tausende Kilometer zurücklegen, zum Beispiel von der Wüste im Westen von Indien hin in die Regenwälder des Ostens, dann auf tausende Meter hohe Berge im Norden bis auf Trauminseln in den Süden. Und zum Teil gelangen diese Wahlmaschinen auch wirklich auf skurrilen Transportwegen dann zu den Wählern, zum Beispiel mit Hubschraubern, mit Booten oder auf den Rücken von Elefanten und Kamelen. Ja, und insgesamt haben die fast 6 Wochen Zeit, die Inder. Am 11. April haben die ersten Inderinnen und Inder abgestimmt, am 19. Mai dürfen die Letzten zur Wahl gehen und die Ergebnisse stehen dann wohl Ende Mai fest.
Sie haben in dem Feature, das wir gleich von Ihnen hören werden, mit einem 18-Jährigen in Kaschmir gesprochen, der sich ein Märtyrer-Dasein für die Unabhängigkeit seiner Region durchaus vorstellen kann. Ist das eine verbreitete Stimmung unter den Jugendlichen dort?
Also was vor allen Dingen verbreitet ist bei den Jugendlichen, ist, dass die Unabhängigkeit wollen. Da sind jetzt nicht nur Gewaltbereite mit dabei. Es gibt so einige hundert, so schätzen es die Experten, die wohl bereit wären, auch dafür zu sterben, für diese Idee. Ich habe mit unglaublich vielen Menschen jetzt in Kaschmir gesprochen. Die Muslime da wollen eigentlich alle nichts mit Indien zu tun haben. Früher war es ja eher so, dass Extremisten aus Pakistan rübergekommen sind und die Anschläge verübt haben in der Region. Aber jetzt mittlerweile muss die indische Regierung tatsächlich einsehen, dass sich die Jugendlichen auch im indischen Teil von Kaschmir selbst radikalisieren. Die werfen auch mit Steinen gegen die Sicherheitskräfte, weil die, wie die Jugendlichen selber sagen, einfach extrem schlechte Erfahrungen mit denen gemacht haben.
Sie sagen, die wollen nichts zu tun haben mit Indien. Haben Sie denn auf den indischen Wahlzetteln irgendeine Alternative zu Ministerpräsident Modi?
Die haben natürlich von allen großen nationalen Parteien Kandidaten dann da in Kaschmir stehen. Auf dem Wahlzettel stehen auch regionale Parteien. Wer nicht zur Wahl steht, sind zum Beispiel Separatisten. Das sind so islamische Führer in der Region in Kaschmir, die unter den Muslimen ehrlich gesagt ziemlich populär sind. In vielen Gebieten in Kaschmir spielt es daher eigentlich fast überhaupt gar keine Rolle, wer kandidiert. Die Menschen sehen diese Kandidaten als Vertreter Indiens und zu diesem Land wollen sie ja nicht gehören.
Wenn wir noch mal zum Anschlag vom Februar zurückkommen, die indische Armee hat ja danach einen Großeinsatz gegen Extremisten begonnen. Wie sah das konkret aus?
Ein Großeinsatz ist erstmal schon mal echt gut formuliert, weil die indische Armee, die sagt selbst, sie habe eine nicht-militärische Aktion ausgeführt gegen Pakistan. Und ehrlich gesagt, die sind mit Flugzeugen in den pakistanischen Luftraum und haben dort Bomben abgeworfen, angeblich auf Terrorcamps. Zum ersten Mal war das seit über 40 Jahren, dass Indien bewaffnete Kampfpiloten weit in das Landesinnere von Pakistan geschickt hat. Aus meiner Sicht eigentlich ein ganz klarer militärischer Akt. Die Inder sagen, sie hätten aus Notwehr gehandelt, um sich gegen Terroristen aus Pakistan zur Wehr zu setzen.
Aber der Hintergrund ist, dass Indien Pakistan die Schuld an dem Anschlag gibt, oder? Zu Recht?
Ja, absolut. Also es ist, zumindest hat sich eine Terrorgruppe aus Pakistan zu diesem Anschlag bekannt. Jaish-e-Mohammed heißt die. Die haben vor allen Dingen ein Ziel und das schon seit Jahren. Die Region Kaschmir, die noch in Indien liegt, die soll aus ihrer Sicht auch demnächst zu Pakistan gehören. Der Attentäter allerdings, der kam nicht aus Pakistan. Das war ein junger Mann aus dem indischen Teil von Kaschmir.
Diese Geschehnisse sind nun 2-3 Monate her. International war damals ja die Sorge groß, dass es zu einer militärischen Eskalation zwischen den beiden Atommächten, das sind sie ja, kommen könnte. Aber eigentlich hört man zumindest von pakistanischer Seite viele deeskalierende Töne, aber nicht von Modi, oder?
Nee, für Modi ist das ehrlich gesagt jetzt sein großer Auftritt und das hat für ihn jetzt gut funktioniert. Das war ja alles irgendwie Mitte, Ende Februar. Die Wahlen haben dann Anfang April stattgefunden. Bei den Wahlkampfauftritten wird er nicht müde zu sagen, dass er der sogenannte Chodikar von Indien ist, also der große Beschützer hier von allen. Der steht dann mit seinem Turban auf dem Kopf, direkt die Arme nach oben und will damit dann den Indern vermitteln, nur er könne sich gegen die Terroristen zur Wehr setzen. Das habe man ja gesehen, weil er so mutig war, die Luftangriffe durchführen zu lassen auf pakistanischem Gebiet. Das hätte ehrlich gesagt aber auch richtig ins Auge gehen können. Sie haben es gesagt, im Moment ist die Stimmung wieder ein bisschen ruhiger, aber Pakistan und Indien, das sind beides Atommächte. Wenn hier einer einen Krieg riskiert, dann bringt das die ganze Welt in Gefahr.
Aber die jüngste Nachricht aus Pakistan lässt doch aufhorchen in diesem Zusammenhang, nämlich dass Asia Bibi, die pakistanische Christin, die wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt und dann freigesprochen worden war, dass sie aus Pakistan ausreisen konnte. Damit konnte man doch nicht unbedingt rechnen, oder?
Das war die ganze Zeit so ein zweischneidiges Schwert, ehrlich gesagt. Also sie ist ja nun mal freigesprochen worden. Also musste das oberste Gericht, hat das so entschieden und dann war klar, was ein freier Mensch darf das tun, was er eigentlich machen will. Der darf auch irgendwo hinreisen, wenn sie irgendwo Asyl bekommt. Das Problem war, dass dann ganz viele Islamisten ja auf die Straße gegangen sind, weil die gesagt haben, die haben den Freispruch nicht anerkannt, wollten dagegen nochmal vorgehen. Ende Januar hat das oberste Gericht aber diesen Freispruch nochmal bestätigt. Und seitdem haben eigentlich, ehrlich gesagt, nur alle drauf gewartet und dachten, wann reist sie denn jetzt endlich aus? Es ist für Pakistan schwer, weil es kann gut sein, dass die Menschen jetzt deswegen wieder demonstrieren werden auf der Straße. Es kann da immer ganz leicht, es muss nur so ein kleines Zündholz sein und dann kann da jede Menge eskalieren. Aber ja, eigentlich hatte Pakistan ehrlich gesagt gar keine andere Wahl. Die Frau war freigesprochen, voll und ganz von allen Anklagen und deswegen konnte sie ausreisen.
Der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Vielen Dank an Silke Dietrich, die für uns Kaschmir bereist hat. Die größte Wahl der Welt. Indien wählt seit einem Monat ein neues Parlament. Gewählt wird, wie gehört, in 7 Phasen bis zum 19. Mai, also noch 10 Tage. Bei den Mammutwahlen in der größten Demokratie der Welt sind 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Rund 84 Millionen Inderinnen und Inder dürfen zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Indien ist ein sehr junges Land. Das Durchschnittsalter liegt bei 26 Jahren. Sie hören noch einmal unsere Korrespondentin Silke Dietrich, die 4 Erstwähler begleitet hat, welche erzählen, was aus ihrer Sicht für Indien wichtig ist. Werden ihre Themen von den meist alten Politikern im Land überhaupt wahrgenommen?
Rajni Kumar, 20 Jahre alt, Tochter eines Tagelöhners. Sie ist die erste in ihrer Familie, die lesen und schreiben kann.
Okay, I am Manvendra Chauhan. I am 21 from Hajipur in Bihar.
Manvendra Chauhan, 21 aus dem Bundesstaat Bihar im Osten Indiens, fängt schon bald einen Job bei Amazon India an.
I am Vatya. I study in JNU.
Vatya Rainer. Die junge Feministin studiert in der Hauptstadt Delhi und will das Frauenbild im Land umkrempeln.
Hello everyone, my name is Riza Mahdi. I'm from Kashmir. I'm 18 years old.
Und Riza Mahdi aus Kashmir, der aus Protest nicht an den Wahlen teilnimmt, weil Indien aus seiner Sicht nicht sein Land ist. 4 potenzielle Erstwähler von fast 84 Millionen in Indien. Seit den letzten Wahlen vor 5 Jahren sind in etwa so viele neue Wähler dazugekommen, wie Deutschland Einwohner hat. Nirgendwo sonst auf der Welt leben so viele junge Menschen wie in Indien. Die Erstwähler sind eine beliebte Zielgruppe für die Politiker im Wahlkampf. Mit diesem Rap-Song versucht die Regierungspartei BJP auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, um die jungen Stimmen zu werben. Auf dem Campus der JNU, das ist eine der renommiertesten Universitäten in Neu-Delhi, schaut sich die Sprachstudentin Vatya das Wahlwerbevideo an und sie schmunzelt.
Rap is in trend right now and he just took care of it and
Rap ist hier gerade voll im Trend und ja, die Partei nutzt das gut für sich aus. Aber ganz ehrlich, davon lassen wir uns nicht täuschen. Nur weil du rappst, bedeutet das ja wohl kaum, dass du weißt, wie man ein Land führen kann.
Run the country as well.
Vatya trägt Jeans, T-Shirt und eine große schwarze Brille. In der Cafeteria der JNU, mitten in der Hauptstadt Indiens, fällt sie damit nicht weiter auf. Auf dem Land allerdings würde ihr Outfit Aufsehen erregen. Ein westlicher Kleidungsstil, so sagen es auch heute noch Politiker in der Öffentlichkeit, trage dazu bei, dass junge Frauen in Indien vergewaltigt würden. Die 20-jährige Vatya geht bei Dunkelheit kaum vor die Tür. Meistens bleibt sie mit ihren Freundinnen einfach auf dem Campus der Universität. Sie lebt dort in einem Studentenwohnheim. Im 21. Jahrhundert hat sie das Gefühl, als Frau immer noch eingesperrt zu sein.
India has to change the way the role of women in India.
Indien muss die Sicht auf die Rolle der Frauen ändern. Wir werden sonst unser Land nicht nach vorne bringen können. Das aktuelle Frauenbild muss sich dringend wandeln.
Is something that is very, very necessary to change.
Auch wenn die indische Gesetzgebung die Gleichberechtigung von Männern und Frauen vorsieht, die Tradition tut dies nicht. Jungs werden nach wie vor bevorzugt. Mädchen gelten vielen Eltern als Last. Letztes Jahr musste die indische Regierung zugeben, dass pro Jahr 2 Millionen Mädchen im Land fehlen. Entweder sie werden abgetrieben, nach der Geburt ermordet oder sie sterben an Vernachlässigung. Noch heute tragen einige Mädchen im Land den Namen Nakushi, der übersetzt so viel bedeutet wie unerfreulich oder ungewollt. Auf Vatya trifft das ganz und gar nicht zu. Ihre Mutter habe sich sehr gefreut, eine Tochter auf die Welt zu bringen. Vatya ist aber Feministin geworden, weil sie will, dass das, was sie und ihre Mutter durchmachen mussten, sich niemals mehr wiederholt.
You know, when I lost my father, so
Als mein Vater gestorben ist, wurde meine Mutter von ihrer Familie gezwungen, einen anderen Mann zu heiraten, damit das Kind einen Vater hat. Sie wollte mich alleine großziehen, aber das geht aus Sicht unserer Gesellschaft nicht. Und dieser neue Mann, den sie heiraten musste, hat mich dann sexuell missbraucht. Das war alles einfach keine gute Idee, dass sie da hineingezwungen wurde.
Ja, sie struggled, ja.
Obwohl rund 430 Millionen Inderinnen bei den Wahlen abstimmen dürfen und bei den letzten Regionalwahlen mehr Frauen abgestimmt haben als Männer, ist die Rolle der Frau bei den großen Parteien überhaupt kein Wahlkampfthema. Nur rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Delhi liegt das Dorf Shobhapur. Allerdings fühlt es sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit an. Die Bauern pflügen ihre Felder mit Ochsen. Frauen gehen zum Dorfbrunnen, um Wasser zu holen. Rajni Kumar wirft noch schnell ein buntes Tuch über ihren Kopf, bevor sie das Haus verlässt. Sie ist auf dem Weg zum Wahllokal. Zum allerersten Mal darf sie ihre Stimme abgeben.
Ich bin ein wenig aufgeregt, aber es fühlt sich super gut an.
Bei 40 Grad im Schatten klappern drinnen die Ventilatoren. Ich mache das zum ersten Mal, ruft sie den freiwilligen Wahlhelfern zu, die ihr dann die Maschine kurz erklären. Es gibt 15 Knöpfe, daneben sind Fotos der Kandidaten und, noch wichtiger, die Symbole der Parteien. Die kennt in Indien jeder. Die Lotusblüte, der Elefant, das Fahrrad, die Hand oder Pfeil und Bogen. So können auch Rajnis Eltern zur Wahl gehen. Die Mutter ist Hausfrau und kann nicht lesen. Ihr Vater arbeitet als Tagelöhner auf dem Feld. Er kann gerade einmal seinen eigenen Namen schreiben. Rajni strahlt, ihre Stimme ist im digitalen Kasten. Sie hat die Taste mit der Lotusblüte gedrückt, das Symbol für die Regierungspartei BJP. Die Menschen in ihrem Dorf könnten den Fortschritt, den er gebracht habe, ja direkt spüren und sehen, erzählt sie. Und fast jeder Haushalt habe eine eigene Toilette, sagt Rajni, huscht über den Hof und zeigt stolz das neue Badezimmer.
Wir haben eine westliche Toilette eingebaut, damit es meine Großmutter leichter hat. Die Regierung hat uns Geld gegeben und wir haben auch noch was draufgezahlt.
Das war eines der großen Ziele von Premierminister Modi. Nach seiner 5-jährigen Amtszeit sollte kein Inder mehr hinter Büschen oder auf Feldern sein Geschäft erledigen müssen. Umgerechnet rund 150 Euro hat die Regierung jedem Haushalt dazugegeben, um den Bau von Toiletten zu ermöglichen. Kritiker werfen der Regierung vor, die Statistik zu schönen. Selbst wenn Toiletten gebaut wurden, nutzen die längst noch nicht alle. Einige Häuschen würden zu Abstellräumen umfunktioniert. Während in Rajnis Dorf am Wahltag die Vögel am Himmel ihre Kreise ziehen, donnern über Risas Kopf die Helikopter. Der junge Moslem lebt in Srinagar, das ist die Sommerhauptstadt von Kaschmir. Hunderttausende Soldaten sind ohnehin schon in seiner Region stationiert. An den Wahltagen sind es noch mehr. Es gilt die höchste Alarmbereitschaft. Seit Jahrzehnten wollen die Menschen in Kaschmir ihre Unabhängigkeit. Die fordern viele mit Gewalt ein. Auch der 18-jährige Risa kann sich durchaus vorstellen, eines Tages als Märtyrer im Grab zu liegen.
100 times, I think. No, I should go.
Ich habe schon hunderte Male darüber nachgedacht, auch in den Dschihad zu gehen.
I'm not afraid of dying, you know. Everyone has to die one day.
Ich habe aber keine Angst davor zu sterben. Jeder muss eines Tages sterben. Dennoch, meine Eltern sagen, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen.
They are saying it's not the right time. You have to do this.
Risa studiert Wirtschaftswissenschaften, allerdings fallen die Seminare regelmäßig aus. Seit Jahren führen die Separatisten in der Region immer wieder Generalstreiks durch, um die indische Regierung zu zwingen, mit den Kaschmiris zu verhandeln. Während in anderen Teilen Indiens die Menschen stundenlang Schlange stehen, räkeln sich in Srinagar die Straßenhunde mitten auf der Kreuzung. Die indischen Wahlen seien nicht seine Wahlen. Er möchte, dass Kaschmir unabhängig wird, sagt Risa. Indien sei eine Besatzungsmacht. Soldaten und Paramilitärs würden ihn und seine Freunde wahllos verhaften.
Many times they have beaten me. On roads also.
Die haben mich schon oft geschlagen, auch mitten auf der Straße. Einmal haben sie mir sogar den Arm gebrochen, nur weil ich eine Fahne getragen habe, auf der der Name unseres Propheten Mohammed geschrieben stand.
An die indische Demokratie glaubt er nicht. Stattdessen hat er schon öfter Steine auf die Soldaten geworfen. Aus seiner Sicht die einzige Chance, Rache zu nehmen und auf die Situation der Menschen in Kaschmir aufmerksam zu machen. Die Vereinten Nationen haben im letzten Jahr einen Bericht veröffentlicht und darin auch den indischen Soldaten Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Auch während der Wahlen sind schon viele Steine von den Aufständischen geworfen worden oder es fallen Schüsse von den Sicherheitskräften. Dieses Mal ist es relativ ruhig geblieben. Mehr Soldaten als Wähler standen auf den Straßen der Hauptstadt Srinagar. Gerade einmal 13% der Wahlberechtigten hier haben ihre Stimme abgegeben. Auch wenn für die Menschen in Kaschmir die Wahlen kaum eine Rolle spielen, spielt ihre Region und damit auch der Konflikt mit dem Erzfeind Pakistan im indischen Wahlkampf eine außerordentliche. Vor allem für den amtierenden Premierminister Modi, der wieder zur Wahl antritt.
Es liegt einfach in meiner Natur. Ich nehme Rache und werde jeden einzelnen Terroristen töten. Die Mission ist, meinem Land zu dienen.
Modis Leben ist die Politik. Er stammt aus einer armen Familie. Als Kind hatte er Tee verkauft. Heute regiert er ein Land, in dem mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben. Das imponiert auch Manvendra Chauhan. Der 21-Jährige aus dem Bundesstaat Bihar im Osten von Indien steht kurz davor, seinen Bachelor zu beenden. Für die Zeit danach hat er schon einen begehrten Vertrag mit der US-Firma Amazon in der Tasche. Manvendra hat schon früh seinen Vater verloren. Auch er hat sich ohne die Hilfe seiner Familie nach oben geboxt. Und genau deswegen ist Narendra Modi ein Vorbild für viele junge Menschen in Indien. Einem Land, in dem jahrhundertelang das Kastensystem keinen Aufstieg zugelassen hat. Allerdings sind die Regierenden im Parlament im Schnitt 65 Jahre alt. Die Menschen in Indien allerdings haben ein Durchschnittsalter von 26 Jahren. Die Jugendlichkeit stellt das Land vor eine riesige Herausforderung. 1 Million junge Menschen strömen jeden Monat neu auf den Arbeitsmarkt. Im letzten Jahr zum Beispiel, da hat die indische Bahn Jobs ausgeschrieben. Das Unternehmen ist eines der größten Arbeitgeber im Land. 28 Millionen Menschen haben sich darauf beworben. Laut Studien müsste Indien in den nächsten Jahren rund 100 Millionen junge Menschen ausbilden. Mindestens 1.000 neue Universitäten bräuchte das Land und rund 50.000 Colleges. Manvendra hat einen Platz an einer renommierten Universität in Delhi erhalten und hat mit harten Aufnahmeprüfungen Millionen Konkurrenten überrundet.
Although I am going to vote for Narendra Modi as PM.
Auch wenn ich Modi wähle, vor allem was die Bildung und die Universitäten angeht, da ist nicht viel passiert.
Narendra Modi government could have done much better.
Ich hatte da mehr erwartet, aber es ist nichts passiert in dem Bereich.
Nothing much happened.
Die Regierung unter Narendra Modi aber hat die Ausgaben für die höhere Bildung im Land drastisch gekürzt. Auf den Mauern der Cafeteria der JNU haben die Studenten überall Graffitis der linken Ikone Che Guevara aufgesprüht. Dazwischen trinkt Bhatia, die junge Feministin, ihren Tee. Sie macht sich große Sorgen, dass die regierende BJP wiedergewählt werden könnte. Sie meint, die Hindu-Nationalisten würden ihr Land in den Grundfesten verändern und unter Modis Regierung sei das säkulare Indien ziemlich weit nach rechts gerückt.
They talk about intolerant India. How tolerant are they?
Sie reden von einem toleranten Indien. Aber wie tolerant sind sie selbst?
They do not listen to us. They have no points.
Diese BJP-Politiker diskutieren nicht mit anderen. Dabei glauben wir an die Verfassung. Die nicht.
I mean, we believe in the constitution. You don't.
In dem Wahlwerbesong rappen die Künstler darüber, was Premierminister Modi alles in den letzten Jahren erreicht habe. Fast alle Menschen hätten nun Strom, Toiletten und die Korruption sei stark zurückgegangen. Manvendra glaubt fest daran, dass sein Land auf dem richtigen Weg sei. Weltweit sei Indien zum wichtigsten Partner in Südasien geworden.
Most of them stand by us. So if this has been created by him, this is a diplomatic win.
Die Welt steht hinter uns. Modi ist diplomatisch bestens aufgestellt. Er hat viel Zeit darin investiert, Indien in einem guten Licht darzustellen, sodass die meisten westlichen Länder auf unserer Seite stehen.
Rajni, die Tochter des Feldarbeiters, blickt auch positiv in die Zukunft. Sie will Lehrerin werden, ein Job, von dem ihre Eltern niemals zu träumen gewagt hätten.
Alle meine Freundinnen studieren oder machen eine Ausbildung und unsere Eltern unterstützen uns. Sie wollen, dass ihre Töchter unabhängig werden.
Der Wirtschaftsstudent Risa glaubt fest an seinen Traum, dass Kaschmir eines Tages unabhängig sein wird. Wie auch immer sich dieser Wunsch erfüllen mag.
Jeder in Kaschmir trägt Hoffnung in sich. Wir sind es leid. Zu viele Menschen sind schon gestorben.
So, we are fed up with this kind of oppression.
Viele der Millennials in Indien haben genügend Selbstbewusstsein, um sich den Herausforderungen in ihrem Land zu stellen. Sie haben es satt, von altgedienten Politikern an den Rand gedrängt zu werden. Indiens Jugend sucht nach ihrer Chance. Wer auch immer die nächste Regierung führen wird, die Erwartungen der jungen Inderinnen und Inder sind hoch.
Junges Indien, wählen in der größten Demokratie der Welt. Silke Dietrich berichtete über die Parlamentswahl in Indien. Am 23. Mai, also in genau 2 Wochen, wird ausgezählt. In unserem Podcast finden Sie auch die weiteren Themen unserer Indienwoche, wie zum Beispiel Fake News in Indien oder Baby, Bügeln, Business, die Frauen in Indien. Isabella Kohler sagt Tschüss und danke fürs Zuhören.